Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Heute einen Kreativ- und Mitmach-Gottesdienst. Das heißt, wir als zweiter Gottesdienst gestalten unseren Gottesdienst. Wir haben das von Zeit zu Zeit und sind heute eingeladen, unsere Erlebnisse, die wir mit Gott gehabt haben, unsere Gedanken, die wir haben, miteinander zu teilen. Ich gebe sozusagen heute nur den Input. Im ersten Gottesdienst um 10 Uhr habe ich gepredigt, da hatten wir auch schon Zeugnisse. Da habe ich 23 Minuten gebraucht für die Predigt. Hier habe ich 12. Ich werde jetzt also doppelt so schnell reden. Nee, mache ich nicht. Nein. Ich möchte euch zu diesem Thema einfach gehorchen. Wir sind in der Predigtreihe. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Möchte ich euch mit in dieses Thema reinnehmen. Ich habe ein paar Bibeltexte verbunden mit einigen prägnanten Bildern, ja, die ihr euch auf euch wirken lassen könnt, wo ihr zuhören könnt, wo ihr euch ins Thema reindenken könnt. Anschließend werdet ihr uns vom Musikteam in eine Anbetungszeit mit reinnehmen und danach, da besteht dann hier die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Da wird Annika dann wieder leiten. Ich werde zum Schluss der Predigt noch was dazu sagen, was man ja als Mitbeteiligung hier tun kann. Ihr habt heute eigentlich schon alle irgendwo mal gehorcht, bin ich sicher. Ja, Franziska nickt direkt, ja, irgendwo zu Hause. Ja. Das sind wahrscheinlich nicht mehr so die Kleinkinderthemen oder so, aber man kriegt irgendwas gesagt und man macht es. Allerdings haben wir auch oft Probleme zu gehorchen. Wer gehorcht, scheint uncool zu sein, scheint unfrei zu sein, scheint fremdbestimmt zu sein. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Es geht vielmehr darum, dass Gehorsam, jemandem zu gehorchen, eine Beziehung ausdrückt. Und ich möchte euch in die Beziehung mit Jesus mit reinnehmen. Warum ist es gut, Jesus zu gehorchen? Luisa, du kannst eigentlich mit der zweiten Folie starten, mit dem Haus auf dem Felsen. Die erste lassen wir weg. Am Ende der Bergpredigt im Matthäusevangelium fasst Jesus nochmal zusammen. Und nachdem er gepredigt hat über ganz viele verschiedene Bereiche, sagen die Leute, wow, das ist jemand, der hat Vollmacht, der redet anders als unsere Gesetzeslehrer, die wir sonst so gewohnt sind zu hören. Wir merken, das sind nicht nur Worte, da stehen Taten hinter, da steht ein Leben hinter. Gott manifestiert sich in Jesus Christus, seinem Sohn, und der lebt unter uns, der heilt, der tut uns Gutes, der ruft uns in die Nachfolge, der zeigt uns auch, was falsch läuft in unserem Leben. Und er macht das mit seiner ganzen Person. Und dann fasst Jesus seine Predigt zusammen und sagt, wer diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende da, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Es reicht nicht, Gottes Willen zu hören, man muss ihn auch tun. Wenn ich diesen Text höre, denke ich so an meine Kindergottesdienstzeit zurück, mit Flanellbildern oder Zeichnungen. Ich sehe das noch so vor mir. Da waren dann die Arbeiter, ja, die waren damit beschäftigt, da ein tiefes Fundament auszuheben und da war dann Stein und Felsen, das mussten sie mühsam mit Hacken und Schippen wegkriegen und dann haben sie das Haus da drauf gebaut und echt Schweiß floss in Strömen, total die Schufterei. Und dann kommt das, was Jesus hier ankündigte, nächste Bild, Gewitter, Regen, Fluss tritt über die Ufer und nächste Bild, wieder Sonnenschein, Haus steht. Und die Arbeiter oder der Hausherr standen dann so drumherum, alle so ein Grinsen im Gesicht. Jo, super, hat gut geklappt, haben wir richtig gemacht, auf festen Grund gebaut. Jesus macht weiter, bringt das zweite Beispiel und sagt, wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Da steht's. Sonntagsschulerinnerung, zweiter Teil. Da wird beim Arbeiten gefeiert. Die kratzen den Sand da so ein bisschen weg. Jeder hat ein Rechen in der Hand oder was weiß ich, so eine Hake, kleine Schippe. Wird eben alles an die Seite geschoben. Ist so eine Mini-Baugrube, zumindest was die Tiefe angeht. Dann wird die Hütte draufgesetzt mit Holz und Lehm und was weiß ich, wird gebaut mit so einem Flachdach, wie das im Orient üblich war. Wechsel zum Bild mit dem Sturm. Wuff, wuff, wuff. Zack. Letzte Bild, wieder schönes Wetter, Haus liegt so da, wie man es ungefähr auf dem Bild sieht. Und jetzt haben die Menschen, die drumherum stehen, eben kein Grinsen im Gesicht, das hatten sie ja schon beim Arbeiten. Jetzt sind die ernüchtert, entsetzt, enttäuscht. Und Jesus macht deutlich, so ist es mit uns, ihr lieben Leute, so ist es mit euch. Du kannst dein Haus auf Felsen bauen. Wenn du das, was ich dir sage, tust, wenn du dich danach richtest, dann wird dein Lebenshaus, dann wird dein Leben Bestand haben. Wenn du meine Worte hörst und sie nicht tust, dann fällt alles zusammen. Und das ist die Frage an uns, worauf bauen wir unser Lebenshaus auf? Wer Jesus gehorcht, hat ein sicheres Fundament. Man kann das zum Beispiel im 1. Korintherbrief nachlesen. Da sagt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, als den Grund, der schon gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Und da kannst du drauf aufbauen. Oder Jesus wird als der Eckstein bezeichnet. Können wir im Psalm 118 nachlesen. Und dieser Vers 22 aus Psalm 118 wird mehrfach im Neuen Testament zitiert. Wenn es dann heißt, Jesus ist der Eckstein und auf diesen Eckstein ist das ganze Gebäude aufgebaut. Jeder einzelne von uns. Und Jesus hält das Ding. Jesus schafft Sicherheit, schafft Stabilität. Und schafft Beständigkeit, schafft Rettung. Jesus bringt noch ein weiteres Beispiel. Kann man ein paar Kapitel später nachlesen. Wieder eine Geschichte, diesmal nicht von zwei Menschen, die bauen, sondern von zwei Söhnen, denen der Vater was sagt. Dann sagte Jesus, was meint ihr zu folgender Geschichte? Da stehen eine Menge Leute um ihn rum, die ihm zuhören. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er sagte zu dem einen, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwiderte der Sohn. Später aber überlegte er es sich und ging doch. Erziehung ist ganz schön anstrengend, kann ich als Vater von drei Kindern sagen. Die meisten, die hier sitzen, sind noch keine Eltern, aber wir sind alle Kinder. Ja, und Kinder gewesen. Erziehung ist anstrengend und Gehorchen ist eigentlich genauso anstrengend, wenn wir das mal von der anderen Seite sehen. Eine mir sehr nahestehende weibliche Person, die mich auch geboren hat, die hat zu mir gesagt, als ich Teenager war, du hast den Geist der Rebellion. Du hast den Geist des Widerspruchs. Das klingt noch so in meinen Ohren. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Die Frau, die natürlich meine Mutter ist, hatte recht. Gehört ja auch zur Teenagerzeit dazu. Ich nabel mich ab, ich bilde meine eigene Persönlichkeit aus, ich hinterfrage, mache nicht alles mit. Das Schönste bei der Kindererziehung waren doch noch die Zeiten, wenn wir mal ehrlich sind, wo du deinem Kind gesagt hast, du kannst so schön abwaschen. Und das Kind, yo, und wäscht immer ab. Gut, dass das habe ich nicht gemacht, also keine Angst, soll nur ein Beispiel sein, ein bisschen plakativ wirken. Gut, dass ein Kind irgendwann mal, wenn es ins entsprechende Alter kommt, sagt, hört mal, bin ich doof oder was? Ja, ihr instrumentalisiert mich hier für falsche Ziele. Klar, kann man auch mal abwaschen, aber was ihr macht, das ist nicht das, was Erziehung eigentlich bringen sollte. Und man bildet seine eigene Persönlichkeit aus, sein eigenes Wesen und hinterfragt. Und genauso geht es diesem Sohn hier mit Sicherheit. Der Vater sagt, geh in den arbeite heute im Weinberg. Und er sagt, ich will nicht. Wie oft habe ich mich gefragt, sind diese Worte, ich will nicht meine Worte? Habe ich schon dutzendmal zu Jesus gesagt, nee Jesus, ich weiß, ich soll das und das tun oder das und das lassen. Ich will nicht. Ich will mein eigenes Ding durchziehen, will das tun, was mir mehr Spaß macht, was nicht so große Widerstände hat. Kenne ich aus meinem Leben, was der Sohn hier sagt. Ich kenne zum Glück auch das Zweite, dass dann so ein Prozess, so ein Denkprozess einsetzt und dass es wirklich Begebenheiten gibt, wo ich erst, ich will nicht sage, aber hinterher doch das tue, was Gott möchte. Nicht an meinen Worten, an meinen Taten wird Gott mich messen. Der zweite Sohn, dasselbe sagte der Vater auch zu seinem anderen Sohn. Ja, Herr, antwortete der, ging aber nicht. Dann fragt Jesus die Leute, wer von den beiden hat nun nach dem Willen des Vaters gehandelt? Der Erste, antworteten sie. Es reicht nicht, Gottes Willen zu kennen und darüber zu reden, sondern man muss auch entsprechend handeln. Auch hier, wie oft sind es meine Worte gewesen? Ja, Herr. Kennt ihr diesen Gottesdienstflow oder den Hauskreisflow? Man ist in einem Gottesdienst, Sonntag, hat ausgeschlafen, es geht einem gut. Tolle Lobpreiszeit, ansprechende Predigt, tolles Miteinander, gute Zeugnisse. Und du gehst raus und denkst, jetzt kann ich die Welt verändern. Das erste Lied, ich singe es gern, was ihr mit uns gesungen habt. Ja? Aber oh, dann denke ich, Mist, morgen ist Montag. Ja? Und dann hat man so diesen Flow und sagt, ja, Herr, will ich, mache ich. Vielleicht auch aus guter Absicht. Und tut es dann nicht, was Gott möchte, was Jesus möchte. Übrigens, das Bild hier mit dem Typen in der Hängematte ist auch ein bisschen falsch. Also es ist einseitig. Es heißt ja nicht, dass wenn man sagt, ja Herr, ich mach's, dass man sagt, nee, mach ich doch nicht und chille nur und leg mich in die Hängematte. Oft geht es mir zumindest so, verfolge ich meine eigenen Ziele. Ich setze ganz schön Energie in manche Sachen, wo ich eigentlich weiß, Gott will was anderes, aber mach mein Ding, ziehe meine Sachen durch und lieg nicht in der Hängematte, aber setze eigentlich aufs falsche Pferd und bin Gott nicht gehorsam. Ich mache das Falsche, das Egoistische, oft genug das Widergöttliche, was Gott gar nicht haben will. Ein letzter Gedanke, wir wechseln mit Paulus in den Römerbrief. Ihr wisst doch, wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben, oder ihr wählt den Gehorsam. Dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Gott sei gedankt, früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt, das heißt in den Dienst des Guten, das Gott will. Ihr lieben Leute, darum geht's doch letzten Endes. Lass Jesus in deinem Leben herrschen und nicht die Sünde. Stell dein Leben Gottes guten Absichten zur Verfügung und nicht dem, was Gottes Absichten entgegensteht. Wer Chemie in der Schule hatte, weiß, neutral gibt es nur beim pH-Wert. Weder basisch noch sauer, sondern genau in der Mitte. Das gibt es in unserem Leben nicht. Wir sind immer irgendjemandes Diener oder Knecht oder Sklave, so wie das hier im Text steht. Da steht das Wort Sklave. Wir sind allerdings nicht gänzlich willenlos versklavt beim Thema Gehorsam, Gott zu gehorchen. Wir können uns Gott zur Verfügung stellen oder eben nicht. Dann stellen wir uns der Sünde zur Verfügung. Eins ist klar, das Entscheidende in unserem Leben, das macht Gott, das macht der Heilige Geist. Aber wir haben eine Entscheidungsfreiheit, wir haben eine Verantwortung von Gott bekommen. Wir können wählen. Ich hoffe, dass das hinterher noch, wenn ihr euch beteiligt, euch was, uns was erzählt, wie das in eurem Leben so läuft mit Gott gehorsam sein, wo die Probleme vielleicht auch liegen, wo man es nicht mit schafft. Ja? Oder die guten Sachen, wo man sagt, hey, das habe ich jetzt so und so lange, habe ich damit gekämpft und war immer wieder gehorsam. Was Gutes bei rausgekommen, dass uns das dann ermutigt. Paulus schreibt weiter, früher hattet ihr eure Glieder und alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt. Ihr führtet ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott gehören. Jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist. Und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mensch, lass Jesus in deinem Leben herrschen. Stell dich ihm zur Verfügung. Gehorsam ist letzten Endes eine Beziehungsfrage und nicht eine Frage von irgendwelchem moralischen Verhalten, was gut und was richtig ist. Wenn du den Anfang mit Jesus machst, auch immer wieder neu den Anfang mit Jesus machst und sagst, ja, Jesus, ich weiß, was ich tun und was ich lassen soll und das mache ich jetzt. Hilf mir bitte dabei. Dann bist du auf der richtigen Spur beim Thema einfach gehorchen. Ich weiß, dass es im Leben ein paar Sachen gibt, vielleicht werden wir da auch noch was von hören in dem Zeugnisteil nach dem Lobpreis- und Anbetungsteil. Die sind unheimlich schwer zu wissen, was ist denn jetzt Gottes Wille, was muss ich denn tun? Ich habe mir ein Zitat von Mark Twain zu eigen gemacht. Der hat mal gesagt, nicht die Dinge, die ich nicht verstehe oder das, was ich nicht von Gottes Wort verstehe, ist ein Problem für mich, sondern das, was ich verstehe. Ich weiß in vielen Bereichen, was Jesus möchte. Ich weiß in vielen Bereichen, was Jesus nicht möchte. Und damit fange ich an und damit versuche ich, diese Beziehung zumindest von meiner Seite her so ein bisschen zu gestalten. Und den Rest lege ich in Jesu Hand und weiß, der nimmt mich an der Hand, der nimmt mich mit. Und gehorsam zu sein, einen Vertrauensschritt zu gehen in Bezug auf Jesus, der die besten Absichten hat, ist genau das Richtige. Wem stellst du dein Leben zur Verfügung? Und für unseren Zeugnisteil, wie stellst du dein Leben Jesus zur Verfügung? Mit den Erfolgen, auch mit den Niederlagen. Mit dem, was einfach läuft, was vielleicht zur Gewohnheit geworden ist, aber auch mit dem, was dich herausfordert, wo du drin kämpfst. Da kannst du uns gleich gegenseitig hier bereichern. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.